Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Morgenstunde. Wir danken dir für diesen Tag. Und wir bitten dich, dass überall, wo dein Heiligwort rein und lauter verkündigt wird, dass du dort gegenwärtig seist. Segne deine Christenheit. Lass diesen Tag viel Frucht bringen für die Ewigkeit. Dann bitten wir auch für die, die dich noch nicht erkannt haben. Schenke doch, dass dieser Tag und die Verkündigung deines Wortes dazu dienen möge, dass viele zu dir gezogen werden, dass sie dich hören, dich sehen und ihre Herzen weit aufschließen, öffnen, sodass du, der Herr der Herrlichkeit, hineinziehen kannst. Sei du auch in unsere Mitte. Wir danken dir für dieses Beisammensein. Wir danken dir, dass so viele heute Morgen hier sein können. Nun segne uns mit deiner Gegenwart und rede zu uns durch dein Heiligwort. Amen. Heute Morgen möchte ich vom 73. Psalm ein paar Verse lesen. Psalm 73. Ich werde nicht den ganzen Psalm, sondern nur ein paar Verse lesen. Beginnen wir beim zweiten Vers. Ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn es verdroß mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keine Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Palast. Sie sind nicht in Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Und dann zum 15. Vers. Ich hätte auch schier so gesagt wie sie. Aber siehe, damit hätte ich verdammt alle deine Kinder, die je gewesen sind. Ich dachte ihm nach, dass ich's begreifen möchte, aber es war mir zu schwer, bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du setzest sie auf schlüpfrige Wege und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum, wenn eine erwacht. So machst du, Herr, ihr Bild in der Stadt verschmäht. Soweit. Ich möchte, dass wir kurz uns diesen Mann Gottes betrachten, den Asaf. Das war ein Mann Gottes, aber es gab eine gefährliche Stunde in seinem Leben, wo er fast gefallen wäre. Und ich hätte so gern, dass wir uns dieses merken und zu Herzen nehmen. Auch wir befinden uns auf einer Pilgerreise. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt oder sollten wenigstens nicht von dieser Welt sein. Der Herr Jesus hat gesagt, Vater, so wie du mich gesandt hast in dieser Welt, so sende ich sie. Ob wir uns das wohl ganz klar bedacht sind, dass wir Gesandte sind in dieser Welt. Gott hat uns gesandt mit einem Auftrag. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir in dieser Welt sind. Diese Welt ist auch nicht unsere Heimat. Wir sind Pilger in dieser Welt. Wir suchen die zukünftige. Wofür hat Gott uns in diese Welt wohlgesandt? Manche unter uns sind nicht mehr sehr jung. Bei vielen ist vielleicht die längste Zeit unseres Lebens schon dahin. Wer weiß, wie lange Zeit wir noch haben. Haben wir wohl schon das ausgerichtet, wozu Gott uns gesandt hat in diese Welt? Können wir wohl sagen, so Herr, das, wozu du mich gesandt hast, habe ich erfüllt. Das ist geschehen. Nun kann ich in Frieden fahren. Möge Gott schenken, dass wenn wir ans Ende unseres irdischen Lebens gereichen, dass wir sagen können mit dem Apostel Paulus, ich habe meinen Lauf vollendet. Das, wozu ich in diese Welt gekommen bin, das, wozu Jesus mich ergriffen hat, das habe ich ergriffen. Und wie unser Herr am Kreuze sagte, es ist nun vollbracht. Und dann schied er. Das ist Gnade, wenn am Ende unseres Lebens wir die Gewissheit haben, Herr, das, wozu du mich gesandt hast in diese Welt, habe ich nun durch deine Gnade erfüllt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich werde nie vergessen, wie eine Person bitterlich weinte und sagte, Erlo, könnte ich doch mein Leben wieder überleben. Aber das gibt es nicht. Wir gehen nur einmal durch diese Welt. Sie sagte mir, könnte ich doch nur einmal wieder jung sein. Könnte ich doch nur einmal das wiederholen. Nur einmal wiederum mein Leben überleben. Sagt er, das geht aber nicht. Am Lebensende. Und dann werde ich den Pfarrer auch nie vergessen, der bei uns auf der Missionsstation war. Ein alter Pfarrer. Der sagte, Erlo, ich bin jetzt im Ruhestand. Ich verkündige das Evangelium nicht vollzeitig, wie ich das vor dem gemacht habe, weil ich nun im Ruhestand bin. Aber er sagt, ich habe das Schrecklichste meines Lebens erlebt. Gott hat mir gezeigt, dass mein ganzes Leben verloren ist. Er sagt, wie viele Predigten habe ich nicht gehalten? Wie viele Vorträge? Und alles umsonst. Er sagt, das ist schmerzhaft. Kannst du dir vorstellen, wie ich fühle? Nun, am Ende meines Lebens muss ich erkennen, dass alles umsonst war. Gott sei Dank, dass er uns diese Gnadenzeit schenkt, dass wir die Bibel zur Hand nehmen können, dass wir uns prüfen können. Die Zukunft liegt noch vor uns. Wir wissen nicht, wie lange. Aber dass wir uns sagen können, so, ich möchte so lieben, so wirken, so reden, so singen, so zeugen, so predigen, dass am Ende meines Lebens ich nicht traurig dastehen werde und sagen, Herr, alles ist verloren. So wie der 21-jährige Junge, der gläubige Eltern hatte, eine betende Mutter. Immer hat die zu ihm geredet, auf ihn eingeredet und hat gesagt, mein Kind, komm mit in den Gottesdienst. Mein Kind, nicht so leben. Aber er führte einen furchtbaren Lebenswandel. mit dem 21. Lebensjahr sagte er, ich bin jetzt ein alter Mann. Es gibt keine, wohl keine Sünde, die ich nicht begangen habe. Ich bin nun lebenssatt und müde. Ein junger Bursche mit 21 Jahren, der sagte so, nun bin ich lebenssatt, ich habe nun genug gehabt. Und dann erkrankte er. Der Arzt wurde gerufen und sagte, es ist eine unheilbare Krankheit, er liegt auf Sterbebett. Und sagte den Eltern, ihr könnt das Ende irgendeine Stunde erwarten. In dieser Zeit kam dieser Junge zum Glauben. Er setzte sein Vertrauen auf Jesus, öffnete ihm sein Herz. Im Glauben erfasste er den Sohn Gottes als seinen Retter und bekam Vergebung der Sünden. Danach ging die Mutter durch das Zimmer und da hört sie, wie er sagt, lost, lost, lost. Es war ein Engländer, Englisch sprechende. Die Mutter erschrak, sie lief zu ihm, sie sagt, mein Kind, hast du deinen Glauben verloren? Deine Hoffnung, dein Vertrauen, dass Jesus dir vergeben hat? Er sagt, Mutter, nein, das nicht. Aber meine 21 Jahre, die sind dahin, die sind verloren. Die sind lost. Und dann starb er. So ging er in die Ewigkeit. Mit dem Bewusstsein, meine Zeit ist dahin. Darum sagt das Wort Gottes, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Auskaufen sollen. Wir können als Weise leben und wir können als Narren leben. Denken Sie an die 10 Jungfrauen. 5 waren klug und 5 waren töricht. Nun, dieses Wort, das wir gelesen haben, zeigt uns, wie wir töricht sein können und wie wir klug sein können, wie wir ein geistlicher Christ und ein fleischlicher Christ sein können. Es genügt nicht nur, dass wir Christen sind, wir sollen geistliche Christen sein und nicht fleischliche Christen. Kluge und nicht törichte. Fleischlich gesinnt sein, sagt der Römerbrief in Kapitel 8, ist der Tod. Und das sollen wir nicht. Fleischlich, sondern geistlich sein. Nun sagt uns dieser Gottesmann, der Psalmist, ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen. Beinahe wäre ich geglitten. Fast wäre er vom rechten Wege abgekommen. Sie wissen ja, was Glatteis ist hier in Europa. Dann muss man vorsichtig sein, weil das ist ganz gefährlich. Und dieser Gottesmann kam an einem Ort, wo es Glatteis war. Und er sagt, fast wäre ich geglitten mit meinen Füßen. Beinahe wäre es schief gegangen. Warum? Weil er seine Augen nicht auf Gott hielt, sondern auf seine Mitmenschen. Er verlor Gott aus seinem Blick und sah die Menschen um sich her. Wir sollen unverrückt auf Jesus blicken, unseren Blick nur auf ihn halten. Aber ich weiß nicht warum, aber dieser Mann, der schaute sich die Gottlosen an Und je länger er die anschaute, je schlimmer verschlechterte sich sein geistlicher Zustand. Im 15. Vers sagt er uns, ich hätte auch schier so gesagt wie Sie. Er wollte schon beginnen, so zu reden, wie die Gottlosen reden. So zu denken, wie die Gottlosen denken. Wissen Sie, dass es solches tatsächlich gibt? Es gibt Christen, die so leben, wie die Gottlosen leben. Es gibt Christen, die nicht nur sagen, fast wäre ich geglitten, die tatsächlich geglitten sind. Und nicht mehr auf den rechten, auf den schmalen Weg sich befinden, sondern auf den breiten. Sie sind geglitten, sie sind gefallen, sie sind zu weit gegangen und können nicht sagen, der Herr hat mich auch vom Straucheln bewahrt. Im Judasbrief, da heißt es, Gott kann uns sogar nicht nur vom Fallen, sondern auch vom Straucheln bewahren. So groß ist die Kraft Gottes. Und dieser Gottesmann, der sagt, fast wäre ich gefallen. Beinahe bin ich geglitten, als ich sah, wie wohl es den Gottlosen ging, den Reichen, den Weltlichen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Letzte Nacht und heute Morgen sah ich ein Schreiben aus der Zeitung von einem Mann, einen Burkhardt, William Burkhardt. Vielleicht haben Sie das auch gelesen. Da sagte, dass es ganz klar vorhanden ist, dass es keinen Schöpfer gibt. Gibt keinen Schöpfer. Und dass Jesus Gottes Sohn ist, das gibt es auch nicht. So gibt es ja viele Menschen, die das glauben. Bei uns auf Sitsawantu wurde einmal ein junger Mann gebracht, der am Ende war. Der wuchs in eine Familie auf, der Vater war gestorben und die Mutter musste die Kinder erziehen und die Kinder haben sich einfach vom Christentum gewendet. Später wurde dieser junge Mann depressiv, ging von einer Klinik zur anderen, wurde geisteskrank, dann erblindete er und in seine Not wurde er zu uns gebracht. 3 Wochen lang lag dieser Mann im Bett. Die Tante kam. Ich hatte den zu mir ins Haus genommen, diesen Mann. Der kam, diesen jungen Mann zu besuchen. Sie ging in sein Zimmer hinein. Sie sagte, aber Elo, das ist ja gar nicht auszuhalten. 3 Wochen lang liegt dieser Mann schon im Bett. Zwinge ihn, dass er heraus, dass er aufsteht. Ich sage, ja, das ist typisch, ihr Europäer seid so. Besonders ihr Deutschen. Alles mit Gewalt, alles wird gezwungen. Ich sage, nein, wir sind etwas anders. Lass den Mann. Sie sagt, das kannst du doch nicht zulassen. Ein Tag nach dem anderen liegt er im Bett und steht nicht auf. Das geht nicht. Wenn die Uhr geschlagen hat, wenn es Zeit ist, dann muss er aus dem Bett sein. Zur Esszeit, dann muss er am Tisch sitzen, genau da. Wenn es 1 Minute spät ist, dann ist die Hölle los. Auch im Gotteskind. Wenn der Mann vielleicht 5 Minuten warten muss für die Frau, die ist nicht gleich bereit, dann geht's los. Aber ein liebe Gläubige. Ja, so ist es. So haben denn alle Nationen ihre Eigenarten. Und wenn es denn nicht nach der Tradition geht, nicht nach der eigenen Pfeife tanzt, nicht nach ihrer Ordnung, dann ist es schlimm. Ich dachte, sehen Sie, In der englischen Sprache wird gesagt, wir sind pig-headed. Pig ist ein Schwein. Pig-head ist ein Schweinekopf. Das bedeutet dieses, wenn man ein Schwein an dem Schwanz fängt und zieht, geht's nach vorn, gegen Strom. Und wenn man das Schwein schiebt, geht's rückwärts. So sind ja auch die Kinder, nicht? Wenn man das dem Kind sagt, tu das nicht, dann will es es tun. Verbotene Frucht schmeckt ja immer am besten. Paulus sagt, als ich Kind war, habe ich geredet wie ein Kind. Aber als ich Mann wurde, habe ich das abgelegt. Leider haben manche Männer das Kindische noch nicht abgelegt und werden alt mit dem Kindischen. Ich sage, lassen Sie ihn ruhig. Ich hatte aber nicht gewusst, dass es ein gewaltiger Streit war und Kampf in diesem Mann. Er war inzwischen ein Buddhist geworden, ist zum Fernen Osten gegangen. Da gehen ja viele Europäer hin, um zu meditieren, um Hindu zu werden, einen Meister dort zu bekommen. Wie der Mensch doch wegläuft von der Wahrheit und alle an alle möglichen Märchen glaubt. Und dann schließlich Buddhist geworden. Und als er diese 3 Wochen im Bett lag, sein schließlich ganz erblindet, war es ein furchtbarer Kampf in ihm. Er sagte, Herr Jesus, ich glaube nicht, hat nicht Herr gesagt, hat gesagt, Jesus, ich glaube nicht, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist zwar ein guter Lehrer gewesen, auch ein Prophet, aber auf derselben Stufe wie Goethe und so weiter. Welch eine Stufe. Aber dass du der Sohn Gottes bist, das gewisslich nicht. Und nach 3 Wochen sagte Herr, nun glaube ich, dass du der Sohn Gottes bist. Da war seine Blindheit verschwunden, ist er aufgestanden und seit der Stunde ist er ein vollkommen veränderter Mann. Aber es gibt tatsächlich noch Menschen, sogar hier in Europa, die nicht an den Schöpfer glauben und die nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber welch eine Torheit! Größere Torheit gibt es nicht. Es gibt doch keine Schöpfung ohne einen Schöpfer. Wenn wir uns sagen, dieser Rednerpult oder dieser Tisch ist nicht gemacht worden, es gibt keinen Tischler, der ist von selbst ins Leben gekommen, ins Werden. Der Mensch ist doch verrückt. Darum sagt die Bibel, wer sagt, dass es keinen Gott gibt, der ist ein Narr. Größere Torheit gibt es nicht. Aber in der heutigen Zeit gebraucht man große Worte und dann ist das wunderbare Weisheit. Und wo belandet man? Schließlich nicht weiter, als dass man von den Affen abstammt. Aber der Mensch ist beleidigt, wenn man ihm sagt, das, was du sagst, ist sehr affig. Und wenn man noch hinzufügt, wenn man dich anschaut, dann hast du Ähnlichkeit mit den Pavianen. Aber wir sollten uns unsere Vorfahren ja nicht schämen. Nun zurück zu unserem Text. Was hat diesen Mann geholfen? Was kam zu seiner Rettung? Er sagt, fast wäre ich gefallen. Beinahe gestrauchelt. Dann können wir ihn fragen, aber sag uns, was hat dich vor dem Fall bewahrt? Eines sagte er. Er war schon so weit, dass er fast geredet hätte wie die Gottlosen. Dann sagte er, Vers 17, bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes. das half ihm. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Hier sehen wir die große und äußerste Notwendigkeit, dass wir in der unmittelbaren Gegenwart Gottes bleiben. Wenn wir nicht in seiner Gegenwart bleiben, dann kommen wir zum Straucheln und zum Fallen und werden von dem rechten Wege abirren. Manche Gotteskinder sind schon geglitten. Manche sind irregegangen. Warum? Weil sie nicht im Heiligtum Gottes geblieben sind. Das ist, was der Herr Jesus sagte, als er sagte, bleibet in mir. Bleibet in mir. Ihr seid zwar in der Welt, sagte, ihr seid aber nicht von der Welt, aber bleibet in mir. Was ein jeder von uns braucht, ist, dass wir in der unmittelbaren Gegenwart Gottes bleiben. Wenn wir die Gegenwart Gottes verlieren, dann geht's schief, lieben Freunde. Dann werden wir nicht Gott gleich und dem Sohne Gottes gleich, sondern der Welt gleich. Dann verschwindet das Geistliche. Und dann bekommt das fleischliche Raum in unserem Leben. Dieser Mann sagt uns, eines hat mein Leben gerettet. Fast wäre ich geglitten und gefallen. Aber eines half mir, ich ging in die Gegenwart Gottes. Ich ging in das Heiligtum Gottes. Und er sagt, als ich dort war, und die Sachen in der Heiligkeit Gottes sah, im Lichte Gottes, im Lichte der Ewigkeit, da gingen meine Augen auf, da sah ich auf ihr Ende. Und welch ein Unterschied, wenn wir reden mit blinden Augen oder mit geöffneten Augen. Wenn wir reden als eine, der in der Gegenwart Gottes ist, oder eine, der draußen ist, der aber trotzdem sich Gotteskind nennt, aber draußen und nicht in der Gegenwart Gottes. Ich kann das nicht zu sehr betonen, dass es darauf ankommt, dass wir in dem Heiligtum Gottes beweilen. Ein Psalmist sagt ja, eines habe ich vom Herrn erbeten, dass ich bleibe im Hause Gottes alle Zeit. Das bedeutet nicht, dass wir in einer Kirche bleiben. Davon ist nicht die Rede, sondern da, wo Gott wohnt, in der Gegenwart Jesu Christi müssen wir weilen. In Gottes Gegenwart. Da müssen wir sein. Und wie anders sieht man und beurteilt man eine Sache, wenn man sie aus der Gegenwart und aus dem Heiligtum Gottes anschaut oder außerhalb. Dieselben Umstände, derselbe Mann, wie anders war sein Urteil, als er außerhalb den Heiligtum Gottes war, was sagte er? Er wurde neidisch. Er sagt, diese Menschen haben keine Gefahr des Todes. Sie stehen fest wie ein Palast, unbeweglich. Sie sind nicht im Unglück wie andere Leute. Sie werden nicht geplagt. Da rühmt er den Zustand der Gottlosen, der Welt, und bedauert es, dass er nicht mit ihnen sein kann und Teil daran haben kann. Sagt, die werden nicht geplagt, die haben Frieden, die haben Freude, die haben das Glück, die stehen fest wie ein Palast. Und dann begann er zu gleiten. Da wäre er fast gefallen. Derselbe Mann in denselben gleichen Zustand geht in das Heiligtum Gottes. Und was sagt er? Er sagt, du setzest sie auf schlüpfrige Wege und stürzest sie zu Boden. Sagt man, wie ist das möglich? Welch ein Urteil jetzt? Vor dem sagt er, sie stehen fest, sind unbeweglich, sicher wie ein Palast, wie ein Berg. Aber gleich danach, als ihm die Augen geöffnet sind, da sagt er, wie unsicher sind die Menschen. Du setzt sie auf Schlüpfrige. Du stürzest sie zu Boden. Wie werden sie plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Derselbe Mann, dieselben Leute. Der Unterschied, er sah es von einem anderen Gesichtspunkt. Wenn wir Sachen anschauen, mit welchen Augen schauen wir die an? Denken Sie mal an den Petrus. Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, ich muss gen Jerusalem. Des Menschensohn muss viel leiden und gekreuzigt werden. Petrus nimmt ihn an seine Hand, geht zur Seite und ermahnt ihn und sagt, Meister, sage das doch nicht. Jesus antwortet, hinter mich, Satan, du redest nicht und siehst nicht, wie Gott es sieht, sondern wie der Mensch es sieht. Sehen Sie, da wurde der Petrus dem Herrn Jesus zu einem Satan in dem Augenblick. Das ist eine ernste Sache. Wir können sagen, ja, ach, das schadet ja nicht zu viel, so wie ich das beurteile. Das ist nur eine Menschenmeinung. Dieser meint nun so, sieht es so, der andere schaut das so an. Das ist keine Kleinigkeit. Der Petrus, der wurde zu einem Satan, dem Herrn. Sagt Petrus, nun beurteilst du diese Sachen und siehst dieses nicht mit Gottes Augen, sondern mit Menschenaugen. Die große Notwendigkeit, dass wir in der Gegenwart Gottes sind und dass wir in das Heiligtum Gottes gehen und von dem Ort aus urteilen. Wagen wir es nicht, lieben Christen, lieben Freunde, Brüder und Schwestern, dass wir je ein Urteil fällen, es sei denn, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Sonst kann Gott uns zum Feind werden und wir werden ihn zum Feind. Das können wir uns nicht leisten, zu reden, wie die Welt redet, zu reden wie eine, der nicht in das Heiligtum Gottes hineingegangen ist. Und das ist, was jeder Christ braucht. Gehe in das Heiligtum Gottes. Da bekommt man erleuchtete Augen. Da beginnt man, um Sachen im Lichte der Ewigkeit zu sehen und im Lichte des Wortes Gottes zu sehen. Da beurteilt man Sachen, wie Gott beurteilt und nicht anders. Und dann, als er dort war, zeigte Gott ihm das Ende der Gottlosen, wie plötzlich sie umkämen. Und das war seine Rettung. Freunde, es ist auch für uns gut, wenn wir aufs Wort Gottes horchen und auf das Ende schauen. Wir müssen mit dem Ende rechnen. Und wer weiß, wie nahe das Ende sein mag. Es ist mir geschenkt worden in der Vergangenheit, um bei vielen Sterbenden zu sein. Sehr oft sage ich, Ach, wenn ich doch die Christenheit nehmen könnte. Mit mir, wenn ich bei den Sterbenden bin. Was man dort alles erlebt, in der letzten Stunde. Beim letzten Atemzug. Da redet der Mensch nicht, wie er vor dem geredet hat. Die Zulus haben ein Sprichwort, das heißt, rede wie ein Sterbende. Rede die Wahrheit, wie ein Sterbende das tut. Dann wird sogar sehr oft der Spötte ernst. Dann hört er auf mit seinem Spotten und mit seinen Witzen. Darum sind die Worte Gottes von solch großem Wert und Warnung für uns. Suchet ihn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, während er nahe ist. Weil wir das schon so oft erlebt haben. Eine gefährliche Sache. Neulich in Johannesburg sprachen zwei alte, erfahrene Männer. Der eine ist ein leitender Mann gewesen Südafrikas in der Vergangenheit. Und da sprachen diese zwei Männer. Der andere ist sterbenskrank. Den habe ich vor einigen Wochen besucht im Spital, in den 80er Jahren. Und mit einem Fuß ist er schon im Grab. Und diese zwei Männer unterhielten sich über den Schächer am Kreuz. Und dann schließlich sagten sie, ja, wie gut, wir brauchen uns jetzt noch nicht damit abzugeben. Wir warten bis zu der letzten Stunde. Bis zu der letzten Stunde. Und die Bibel sagt, suche ihn, solange er zu finden ist. Es gibt eine Zeit, da man ihn suchen kann und nicht findet. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Und wenn man das denn miterlebt, wenn ein Mensch in seine Todesangst und Todesnot ringt und zu Gott schreit und ist keine Antwort, und dann geht er so in die Ewigkeit. Geht so in die Ewigkeit. Ein Prediger, der gegen die Erweckung ging und sagte, nein, das ist nicht echt. Das ist falsch. Der starb. Nach einiger Zeit kam die Tochter des Predigers zu mir in die Seelsorge und war ein nervöses Wrack. Ein begabtes Mädchen war am Ende. Sie sagte, Erlo, weißt du, warum ich in solchem Zustand bin? Warum ich so kaputt bin am Ende? Ich sagte, nein. Sie sagt, durch den Tod meines Vaters. Ich bin Krankenschwester. Ich war bei ihm, als er starb. Als er nicht mehr reden konnte vor seinem Tod. Aber seine Augen haben geredet. Sie sagt, er lag auf dem Sterbebett. Sie sagt, weißt du, ein Hund, wenn er dich flehentlich anschaut und mit den Augen sagt, hilf mir doch, so redete mein Vater zu mir. Und ich konnte ihm nicht helfen. So ging er in die Ewigkeit. Dass die Tochter, die gesund war, am Ende war und sagte, ich kann nicht mehr. Der Blick meines Vaters, den kann ich nicht vergessen. Er ging in die Ewigkeit hinein, bat um Hilfe, aber fand sie nicht. Wie begnadigt sind wir, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir heute sagen können, Herr, rede zu uns. Und der Psalmist sagt, eines hat mich gerettet, eines hat mir geholfen. Ich ging in das Heiligtum Gottes. Da öffneten sich meine Augen. da schaute ich auf ihr Ende und sah, wie plötzlich sie dahin waren. Auf das Schlupfrige. Vordem hatte sie beneidet. Vordem hatte gewünscht, ach, wenn ich doch auch so sein könnte. Die haben keine Not. Die werden nicht geplagt. Die leiden nicht wie ich. Ach, für mich ist das doch so schwer. Lieben Freunde, die Bibel sagt, diese Zeit Leiden ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die Gott für uns bereitet hat. Denken Sie an den Mose. Er war der Sohn der Tochter Pharaos. Ihm gehörten die Schätze und Reichtümer Ägyptens. Er konnte die genießen. Aber dann hat er sich geweigert und war nicht bereit, sich dazu bekennen, dass er der Sohn der Tochter des Pharaos war. Und sagt, ich werde lieber mit dem Volke Gottes leiden, als eine kurze Zeit das Leben genießen. Denn er sah auf die Belohnung. Lasst uns das nie aus dem Auge verlieren. Die Belohnung. Es wird dem Satan nicht schwer, sehr leicht, um manche Christen zu Fall zu bringen. Wie viele Christen, christliche Männer, fallen nicht in die Hurerei? Wie viele Männer werden zum Opfer der Hure? Wenn der Mann sich bloß sagen würde, ja Teufel, du kommst mit dieser Versuchung, aber was ist die Belohnung? Das ist das Ende vom Lied. Gesegnete Gottesmänner werden niedergeschossen, liegen am Boden, sind dahin. In Südafrika haben wir einen Mann, der gesegnet war und der dessen Wortverkündigung Menschen zum Glauben kommen, der uns ein Vorbild war. Und was hat er gemacht? Mit einer jungen Dirne gelebt, seine Frau verlassen und verkündigt heute das Evangelium nicht mehr. Ist ganz in der Welt, der gesegnete Dienst ist zu Ende. Hätte der Mann, als die Sünde lockte und der Satan ihn versuchte, sich selbst gesagt, gut, Satan, du machst die Sünde so lockend, aber sag mir, wenn ich gesündigt habe, wie wird das sein, was wird die Belohnung sein? Dann hätte er diese Sünde geflohen, wäre er von ihr geflohen. Dann hätte er gesagt, Satan, auf keinen Fall. Mose sagt, eine kurze Zeit des Genusses, eine kurze Zeit genießen das Leben Ägyptens, auf keinen Fall. Ich gehe lieber durch dieses Leben als ein Leidende mit dem Volke Gottes, verachtet, lieber die Schmach, Hohn und Spott als das Leben genießen. Und dann das Ende. Dann das Ende. Denken Sie an den reichen Mann, wovon der Herr Jesus uns sagt in den Evangelium. Der reiche Mann, der eine wunderbare Ernte hatte und sagte, er wird seine Scheunen niederreißen, größere bauen. Und dann sagt er sich, so nun meine Seele, Ruhe, iss und trink. Viele Jahre kannst du das Leben nun genießen. Und in derselben Nacht redete Gott zu ihm und sagte, du Narr, heute Nacht fordere ich deine Seele von dir. Lasst uns in das Heiligtum Gottes hineingehen, der sagen kann, du Narr, heute fordere ich deine Seele von dir. Heute, nicht morgen. Die Stunde wird kommen, wenn Gott sich zu uns naht. Und sagt, heute, nicht morgen, heute. Aber möge der Unterschied sein, dass es nicht ist, du Narr, sondern du Gesegnete, du Begnadigte, komm. Ich könnte von so vielen Menschen erzählen, aber ich denke, vielleicht genügt dies fast. könnte Ihnen sagen, vom Lenin, das wissen Sie ja, wie der gestorben ist, der ersoffen ist im Blut derer, die seinetwegen umgekommen sind. Denn seinem Raum, wie diese schwarze Frau in Afrika, von einem Stuhl zum anderen ging und den Stuhl um Vergebung bat und den Tisch, das Bein des Tisches umfasste und sagte, bitte verzeihe mir, vergebe mir. Und alles, was im Raum war, um Vergebung bat. Und sagt, verzeih mir doch, dass ich so gelebt habe. Verzeih mir doch, dass ich solches gesagt habe. Wenn die Kommunisten das doch heute in der Welt nur hören würden. Dass ihr Lehre, der Lenin, so schauderhaft gestorben ist. Er rang und betete um Vergebung. Und das Blut derer sah, die gestorben sind. Und bis heute fließt das Blut wie ein Strom durch die ganze Welt. Und er sagt, ich ersaufe, ich ertrinke. Ich komme dabei um in diesem Blut. Josef Stalin, der auf seinem Sterbebett lag und mit dem Finger immer hochwies zum Himmel. Und jeder, der ihn besuchte, er nicht mehr reden konnte. Seine Lügen war zu Ende. Die Kommunisten sagen, lügt, so viel ihr lügen könnt. Und er nur mit dem Finger wies nach oben. Die Menschen aufschauten und nur die Decke sahen. Da war keine Fliege, war keine Spinne. Da war keine Mücke. Nichts, was sie sahen. Aber manch hat wohl kapiert, er weist nicht nur auf die Decke, sondern nach dem, der droben ist. Und so wie Stalin auf sein Sterbebett nach oben gewiesen hat, so sollen wir jeden Tag hochweisen. Den Finger nach oben, unsere Augen nach oben. Alles andere soll uns gleichgültig sein. Alles andere von keinem Wert. Es geht nur um eines. In das Heiligtum Gottes zu gehen und die Belohnung zu sehen, anschauen. Winston Churchill, der Mann mit der Zigarre, der Zigarrenmann, der kluge englische Staatsmann, als er starb, da sagte, ach, what a fool I've been, welch ein Narr und Tor bin ich gewesen. Es ist eigentlich erschreckend, wenn solche berühmten Männer solche Sachen äußern auf dem Sterbebett. Was werden Sie äußern? Fragen Sie sich mal. Das sind nicht nur die Klugen. Das sind nicht nur die führenden Männer. Was von Ihnen? Was werden Sie in der letzten Stunde sagen? Wir haben einen Film, den wir sehr oft in Südafrika zeigen. Ein Höllenfilm. Da wird die Hölle geschildert und der Himmel. Die Hölle können wir ja nicht schildern, wie es eigentlich sein wird. Auch wenn wir Höllenflammen malen, denn ist das noch nur wie Eis gegenüber die wirkliche Hölle. Und die Herrlichkeit des Himmels ist unbeschreiblich. Und in diesem Film, am Beginn des Filmes, redet ein Amerikaner Doktor. Der ist jetzt vor kurzer Zeit gestorben. Der amerikanische Bruder, der uns den Film gab, war bei uns in Südafrika. Und der sagte uns denn, dass dieser Doktor vor kurzem gestorben war. Dieser Doktor, der predigte so gern und sein Lieblingsthema war der Himmel. Der Himmel. Und dann hat er den Himmel immer the No Land genannt. Das kein Land. The No Land. Er sagt, wie wunderbar. Und er konnte das so wunderbar schildern, dass die Menschen ergriffen wurden und erfasst wurden. Mit der von der Herrlichkeit des Himmels. Noland, das sagt er, weil es heißt, no tears, keine Tränen. Kein Leid. No death, kein Tod. No sickness, keine Krankheit. No pain, kein Schmerz. Er sagte, das ist das No-Land. Also das Kein-Land. Kein Schmerz, kein Tod. Keine Tränen, kein Leid, kein Durst, kein Hunger. Das war sein Kein-Land. Nicht K-A-I-N, wie der Bruder Abels, sondern K-E-N, kein Land. Und als er vor einiger Zeit auf dem Sterbebett war, war eine seiner Töchter zugegen, als er starb. Vor dem er seine Augen ein für allemal schloss, sagte er, liebe Tochter, ich sehe die Herrlichkeit des Himmels, aber es ist, ich habe euch die Hälfte nicht gesagt. Nicht einmal die Hälfte gesagt von der großen, unbeschreiblichen Herrlichkeit, die ich jetzt anschaue und dann starte. Unbeschreiblich! Wir können das nicht fassen! Lasst uns die Belohnung nie aus dem Auge vergessen. Nie, gar nicht. Zum Schluss jetzt. In China war ein Missionar vor vielen Jahren, ging ins Gefängnis zu einem, der zu Tode verurteilt wurde. Es war ein Mörder und Verbrecher. Und als er diesen Mann besuchte, sagte er ihm von dem Herrn Jesus und dass es bei ihm Vergebung der Sünden gab und dass das Blut Jesu Christi ihn reinwaschen konnte von allen Sünden. Der Chinese hörte sich das an. Dann schließlich sagte der Chinese, nein. Solches gibt es nicht. Sollte es so etwas geben wie Vergebung, dass Gott mir meine Schuld vergibt, die Hände von meinem, die das Blut von meinen Händen reinwäscht? Ich bin solch ein Verbrecher, solch ein Sünde. Dafür gibt es keine Vergebung. Er sagt doch ganz gewiss, das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Er sagt, nein, das kann ich nicht fassen. Und sagte dem weißen Missionar, er sagt, wenn das Wahrheit wäre, wenn das stimmt, wenn ich Vergebung erlangen könnte, meine Sünden, wäre ich bereit, wo China am breitesten ist. Und China ist ein großes Land. Und wo es am breitesten ist, auf zerbrochenes Glas von einer Seite bis zur anderen auf Händen und Füßen und Knien zu gehen. Das kann nicht stimmen. Das ist zu groß, zu unfassbar, zu unschreiblich. Sowas gibt es nicht. Vergebung der Sünden. Der Missionar sagte, das gibt es. Er sagte, nein. Er sagt, warum nicht? Er sagte, wenn die Christen Vergebung ihrer Sünden hätten, dann gingen sie nicht mit solch langen Gesichtern herum. Dann wären die nicht so depressiv. Dann wäre nicht Sorgen und Kummer überall geschrieben, wie eine Frau, die sich putzt und schmückt wie ein Weihnachtsbaum. Er sagt, das kann ich nicht glauben. Und er hat sich dem Evangelium nicht geöffnet. Er sagt, ihr Christen, ihr redet dagegen. Wenn ihr Vergebung hättet, Vergebung eurer Sünden, dann solltet ihr ja strahlen. Ihr wärt die glücklichsten Menschen in dieser Welt. Aber so kenne ich euch nicht. Möge Gott schenken, dass wir aufs Neue in das Heiligtum Gottes gehen. da werden uns die Augen geöffnet. Da wird der Narr, der Tor, zum Klugen, zum Weisen. Und dann öffnet der Herr uns die Augen, dass wir auch das Ziel und das Ende sehen. Der Gottlosen und der Nicht-Gottlosen. Dann werden wir klug. Möge Gott schenken, dass dieses Wort uns zum Segen wird. Dass wir ablegen, was wir ablegen sollen. Fahren lassen, was fahren lassen, fahren soll. Dass uns klein werde das Kleine und groß das Große. Dass wir nicht einst beschämt vor sein heilig Thron erscheinen müssen. Lasst uns beten. Herr, dreieiniger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir danken dir für dein Heiligtum. Wir danken dir für deine Gegenwart und dein heilig Wort. Und den Geist und der Geist, der lebendig macht. Wir danken dir, dass du uns aufs Neue unseren Blick auf dich gerichtet hast und auf das Ende, auf die Belohnung. Schenk uns, dass wir durch dieses Leben gehen, nicht als Unweise, sondern als Weise. Nicht leben wie die Gottlosen, aber so wie die, die in der Gegenwart Gottes weilen. Amen.